Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diversify der Private Market Podcast. Mittlerweile Episode 32 und heute mit mir an der Seite ist der Jacques. Jacques, hi, grüß dich.
Hi Henrik, ich freue mich dabei zu sein.
Vorweg unser Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Jacques, fangen wir doch mal kurz direkt an, stell dich doch mal den Zuhörerinnen und Zuhörer vor. Was hast du so bisher gemacht, ehe du zu Nao gekommen bist?
Also ganz kurz zu mir. Ich hatte schon als kleines Kind eine große Begeisterung für das Banking und die Finanzdienstleistungsbranche, weshalb ich direkt nach dem Abi erst meine Bankausbildung machen wollte. Und das habe ich in Österreich bei der Tiroler Sparkasse gemacht.
Okay.
Ich bin eigentlich in Berlin geboren und aufgewachsen, habe aber österreichische Wurzeln. Deswegen hatte ich das Glück, mit 18 ein Jahr in den Bergen zu leben und jeden Tag Skifahren gehen zu können. Und es war großartig. Habe da viel gelernt, die Märkte kennengelernt auch. Und dann hat es mich aber wieder zurück nach Berlin gezogen. Und ich habe VWL studiert mit Fokus auf Banking und Investitionen. Und nach dem Studium habe ich dann in der Anfangszeit von Trade Republic bei Trade Republic im Operations- und Strategy-Bereich begonnen und hatte das Glück, dort wirklich so diesen gesamten Hypergrowth von Trade Republic mitzuerleben. Also ich habe 2019 im dritten Monat nach dem App-Launch gestartet und war bis 2021 dort. Also habe viele Meilensteine miterlebt, viel Wachstum gesehen, viel Hierarchieebenen einbauen gesehen. Und es war wirklich eine sehr lehrreiche und spannende Zeit für mich.
Ja, ja.
Und danach hat es mich aber in die Unternehmensberatung gezogen. Ich habe dann quasi einmal Banking gesehen, dann habe ich Startup gesehen und wollte dann aber nochmal in die Beraterschiene eintauchen. Bin dann zu Accenture gegangen, wo ich große deutsche Banken beraten habe im Zahlungsverkehrsumfeld. Das war auch eine super lehrreiche Zeit, viele Kunden in kurzer Zeit kennengelernt. Dort auch im Consulting gewesen, strategische Arbeit geleistet und wie gesagt mit großen deutschen Banken zusammengearbeitet und da dann so ein bisschen das professionellere Arbeiten mit großen institutionellen Banken gelernt, was wirklich sehr, sehr spannend und lehrreich für mich war.
Das heißt ja, dass in Startups nicht professionell gearbeitet wird.
So will ich es nicht sagen, aber ein Grund, weshalb ich dann nach knapp 3 Jahren gut 3 Jahre waren es sogar, von Accenture wieder ein Startup gehen wollte, ist, dass mir dort in der Unternehmensberatung manchmal so das ganzheitliche Bild gefehlt hat und ich halt wirklich was bewegen will und innovativ arbeiten möchte und neue innovative Lösungen mitentwickeln möchte.
War wahrscheinlich sehr projektlastig dann in der Unternehmensberatung einfach.
Es war sehr projektlastig und sehr tief im Maschinenraum. Also man hat die große Bank, dort hat man dann ein Problem im Zahlungsverkehr, weil beispielsweise neue Regularien eingeführt werden und dann ist man für einen kleinen Bereich innerhalb dieser neuen Regularie zuständig, um die dann zu implementieren und umzusetzen. Und wie gesagt, war sehr spannend, weil man in einem sehr, sehr professionellen und sehr geordneten Umfeld arbeitet, aber die großen Banken sind doch recht träge, also so Onboarding-Prozesse dauern dann teilweise 3 Monate, obwohl es eigentlich schon genehmigt ist. Und somit freue ich mich, jetzt in einem Startup zu sein, wo alles relativ schnell geht, man wirklich über den Tisch rufen kann und Entscheidungen trifft und Innovationen quasi vorantreibt.
Ja, umso mehr freut es uns, dass du jetzt bei uns bei Nao bist, beziehungsweise schon seit März diesen Jahres als Head of Operations. Jacques, wir hatten diese Woche einen Grund zu feiern. Wir waren am Montag bei der Preisverleihung zum Fintech Germany Award und sind tatsächlich ausgezeichnet worden als erster Platz. Robin und ich waren vor Ort in Frankfurt unter anderem mit ausgezeichnet in den Later Stages. Also es wurde sozusagen bei dem Award immer nach Funding Stage sozusagen des jeweiligen Startups oder Unternehmen ausgezeichnet. Raisin wurde dann ausgezeichnet oder auch Bitpanda. Aber war ein sehr spannender und sehr, sehr ereignisreicher Abend.
Ja, ich habe es auch online mitverfolgt. Ich war total überrascht und begeistert, dass wir wirklich in so kurzer Zeit schon so viel geschafft haben. Und ich bin ganz happy und ich freue mich auch gleich nach dem Podcast darauf anzustoßen und ein Glas Wein zu trinken. Es war ein sehr anstrengender Tag heute.
So sieht's auch aus. Das dürfen wir auch machen. Wir nehmen auf, kurz vor 17 Uhr am Donnerstagmorgen geht, oder am Freitag, wenn ihr die Podcast-Folge hört, zur Einordnung. Jacques, starten wir mal rein. Themenblock Aktuelles. Ich meine, wir kommen nicht drum rum. US-Wahl, wir müssen es einmal kurz ansprechen. Ich würde sagen, am Ende war es dann doch irgendwie relativ deutlich. Robert und ich haben oft drüber gesprochen. Hat es dich auch überrascht?
Mich hat es natürlich auch überrascht. Wobei, jetzt wo die Entscheidung getroffen ist, hätte man es vorher ahnen können. Aber als die Entscheidung noch nicht da war, hätte ich es nicht glauben können, was vielleicht auch etwas Wunschdenken war. Ja. Aber genau, also bin auf jeden Fall überrascht.
Ja, wenn man es wirtschaftlich anschaut, Märkte und Krypto haben stark reagiert, vor allem in die positive Richtung. Die Frage ist aber natürlich trotzdem hinsichtlich dann der Politik, und da werden wir sicherlich auch in den nächsten Folgen mal ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, wie es jetzt vor allem mittel- und auch langfristig dort in den USA wirtschaftlich weitergehen wird, wenn dann auch tatsächlich so es umgesetzt wird, wie Trump es angekündigt hat, auf seiner politischen Seite. Kommen wir zum weiteren Thema. Und zwar haben da rüber Robin und ich auch in den letzten Folgen drüber gesprochen. Und zwar bereitet Klarna jetzt finally sein IPO vor. Und Klarna geht in die USA. Das hier direkt vorweg. Robin und ich haben spekuliert, ob es vielleicht nicht doch Europa wird. Aber letztendlich haben sie sich für die USA entschieden. Analysten schätzen, dass der Unternehmenswert mit einem IPO auf 15 bis 20 Milliarden Euro ansteigen kann. Vielleicht dann mal so ein bisschen zum Background. Klarna wurde 2021 mit sage und schreibe 46 Milliarden Dollar bewertet, rutschte dann aber aufgrund steigender Zinssätze im darauffolgenden Jahr auf eine Bewertung von 6,7 Milliarden ab. Dementsprechend wäre dann auch eine Vergrößerung von 6,7 Milliarden auf 15 bis 20 Milliarden wäre natürlich schon sehr, sehr stark. Letztendlich, warum sprechen wir es an? Klar, um euch abzudaten, aber auch der IPO wird in den USA stattfinden und nicht in Europa. Jack, hast du das Thema verfolgt?
Im Detail habe ich es nicht verfolgt, aber systematisch ist es natürlich oft zu beobachten, dass wir wirklich sehr, 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 sehr gute Innovationen in Deutschland haben oder in Europa haben, gute Ideen haben und dann leider sehen, dass dann IPOs in den USA stattfinden oder generell die Finanzierungen halt nicht in Europa durchgeführt werden.
Oder aus Europa kommen, ja.
Und da hoffe ich, dass eine mögliche neue Bundesregierung in Deutschland und natürlich auch irgendwie die in Europa sich bessert, dass dort der Standort einfach attraktiver wird und europäische Unternehmen auch in Europa bleiben möchten.
Ja, absolut. Absolut, da stimme ich dir zu. Zu dem Thema kommen wir gleich tatsächlich auch noch. Vorweg sprechen wir über einen anderen Plan, IPO-Plan. Tatsächlich nicht USA, auch nicht Europa, sondern Nahe Osten, was ich ehrlicherweise auch vor dem Hintergrund, bevor ich mich hier informiert habe, auch gar nicht so auf dem Schirm hatte hinsichtlich. Und zwar unser Office-Nachbar tatsächlich. Wir sitzen hier in Berlin an der schönen Museumsinsel direkt neben dem großen Headquarter von Delivery Hero. Deutscher Lieferdienst, sind eingestiegen im Jahr 2015 bei Talabat. Talabat ist ein Lieferservice in der Region rund um Dubai, also gegründet 2004 in Kuwait. Präsenz ist in Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Oman, Katar, Jordanien. Hat 2023 einen Bruttowarenwert von 6 Milliarden Euro erreicht. Und es wird so ein bisschen darauf spekuliert, dass nach dem Börsengang Talabat so um diese 11 Milliarden Euro bewertet werden kann. Und Delivery Hero darauf ein bisschen schielt, bis zu 15% der Anteile dann auch zu veräußern und dann auch ein bisschen Cash aus der Übernahme zu schlagen durch diesen IPO-Börsengang. Warum erzählen wir das? Talabat ist nicht der einzige in den letzten Jahren im Nahen Osten, die ein IPO gemacht haben. Manche Outlets reden sogar von einem kleinen IPO-Boom im Nahen Osten. War mir persönlich tatsächlich nicht so bewusst. Hast du davon gelesen, von dem Thema, oder ist das auch komplett gerade neu für dich?
Ist tatsächlich relativ neu für mich. Habe ich so tatsächlich nicht mitverfolgt, ne.
Ja, aber kommen wir jetzt zu dem Thema, das du auch gerade angesprochen hast, und zwar auch ein bisschen Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Denn ich glaube, das Handelsblatt war es, hat eine Zahl veröffentlicht, und zwar sind die aktiven Investoren in Deutschland massiv eingebrochen in Venture Capital. Also wir sprechen hier um fast 40% im Vergleich zum Vorjahr. Also im letzten Jahr gab es 1440 Investoren in deutsche Startups. Dieses Jahr waren es 1440 Investoren in deutsche Startups und im letzten Jahr waren es 2373. Also ist eindeutig eine Verschlechterung des Klimas. Betroffene Branchen, ganz klar, wenn es nicht KI ist, wird schwer. Man merkt auch in dem Bereich, dass einfach Trends dominieren, also alles, was Bereich Fintech, wo wir ja unterwegs sind, Logistik und Thema E-Commerce, die haben auch mit starkem Mittelabfluss in dem Sinne zu kämpfen. Und genau wie du es gerade gesagt hast, es gibt da regionale Verschiebungen, dass es sich auch in die USA oder nach Asien auslagert, dass da höhere Wachstumschancen sind. Ja, wie siehst du denn das? Was müsste denn tatsächlich in Deutschland passieren, dass es für Startups wieder einfacher wird, Kapital zu raisen?
Also einerseits muss es auf jeden Fall, bin ich der Meinung, dass die Regierung da einen großen Anteil hat. Also wenn wir in die Boomzeiten schauen, hat Deutschland, glaube ich, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Wirtschaftsförderung ausgegeben und Startup-Förderungen. Aktuell ist nur noch ein Bruchteil davon.
Okay.
Und ich denke, da muss man wieder hinkommen, dass man halt wirklich auch Geld investiert in die Unternehmen, in die klugen Ideen. Also wir haben viele wissenschaftliche Gründungen, vor allem an den deutschen Hochschulen, aber generell auch im europäischen Kontext, die sehr wettbewerbsfähig sind mit denen, die in den USA gegründet werden. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt, vor allem in der Wachstumsphase, dann fehlt es halt einfach wirklich den europäischen Investoren und dem deutschen Staat jetzt im Speziellen an Geld. Und dann wandern die Unternehmen aus, was relativ schade ist, weil wir halt wirklich die Ideen hier haben.
Ja.
Und ich denke, der Wirtschaftsstandort Deutschland dann einfach nicht mehr attraktiv wird.
Ja, oder ist. Ja, absolut, stimme ich dir zu. Ich sehe da auch, dass es da auf jeden Fall in der neuen Regierung, egal wie sie auch aussehen mag, in welcher Konstellation, in welcher Farbe, es da definitiv Anreizpunkte geben muss, um vor allem Startup-Förderung in dem Sinne da auch voranzutreiben. Ist natürlich immer ein bisschen die Frage, ob man auf das Niveau zurückkommen muss, wo ich sag mal, das Geld für die Startups relativ locker saß. Aber momentan merkt man ja auch schon, dass es schon etwas zu restriktiv ist und dass da definitiv Förderung an manchen Stellen bedarf. Zusätzlich dazu, oder ich würde fast sagen, eine Gegenbewegung, Robin und ich hatten da auch drüber gesprochen in einer letzten Folge, sind tatsächlich Family Office, die vermehrt diese Asset-Klasse für sich entdeckt haben, oft mit langfristigem Horizont und weniger diese Abhängigkeit von kurzfristigen Renditen. Spricht aber auch dafür, dass es irgendwelche Anreize auch geben müsste, nicht nur für Family Offices, sondern auch vielleicht für Privatanleger oder ich sag mal eher vermögende Privatanleger auch in Startups zu investieren, die auch mit einem, ich sag mal, langfristigen Horizont da reingehen.
Absolut. Also ich denke, dass wir da eine ganz gute Lösung auch bauen und jetzt auch durch die LTIF-2-Regulierungen es auch kleineren Anlegern und Privatanlegern ermöglicht wird, gezielter an Private Equity oder Private Market, am Private Market teilzunehmen und aber auch an Venture Capital teilzunehmen. Und ich hoffe, dass diese Bewegung halt auch dazu führt, die Deregulierung in dem Bereich und halt die privaten Investitionen, dass wir da mehr Förderung quasi im Startup-Bereich sehen und dann auch in den weiteren Formen.
Exakt, denn nur so, wie so ein kleiner Appell, kann man auch nur Innovation fördern, indem man in Ideen investiert, die auch in Deutschland oder in Europa ihren Ursprung haben. Der Abschluss unseres, ich sag mal, Nachrichtenteils am Anfang macht die Commerzbank, haben wir auch oft drüber geredet in den letzten Wochen. Ist jetzt keine Big News, sage ich mal, aber nach Insidern, so berichtet es zumindest Reuters, schaut sich die Commerzbank selber nach Übernahmemöglichkeiten um. Also sprechen hier in Richtung Hamburg Commercial Bank oder die Oldenburgische Landesbank. Wurde am Dienstag berichtet. Ich finde eh diese ganze Kausalität Commerzbank, UniCredit, es bietet so ein bisschen Stoff für so eine nächste Netflix-Doku darüber.
Jacques. Ja, ich verfolge es auf jeden Fall auch sehr gerne und bin gespannt, was da für weitere Nachrichten kommen.
Ja, kommen wir zum zweiten Themenblock und auch dafür, warum ich dich heute eingeladen habe. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen erzählen. Wir wissen, du bist jetzt Head of Operations. Wir haben am Anfang von deinem Werdegang gehört. Was sind denn so deine täglichen Aufgaben, die du bei Nao einnimmst?
Genau, also einerseits verwaltet quasi unser Team, das Operations-Team, betreuen wir das Kerngeschäft quasi. Also wir betreuen unsere Kunden bei allen Prozessen. Andererseits versuche ich aber auch, viele Prozesse zu automatisieren und Prozesse zu optimieren. Also Ziel sollte es halt sein, dass wir mit mehr Kunden dann irgendwann weniger Mitarbeiter pro Kunde quasi benötigen. Das ist unser großes Ziel und das ist die größte Aufgabe von Operations, da halt immer effizienter zu werden und gleichbleibenden Service zu liefern. Was wir uns auch, glaube ich, relativ groß auf die Fahne schreiben, ist, dass wir schon versuchen, schneller, besser und freundlicher als unsere Mitbewerber zu sein. Da sind dann viele Kunden dann von anderen Mitbewerbern etwas verärgert und sind dann relativ erfreut darüber, dass wir wirklich sehr, sehr viel Aufwand da reinstecken, bestmöglichen Service zu bieten.
Ja, absolut, das ist unser Anspruch. Und vielleicht hat ja der ein oder andere Zuhörer auch schon mit Jacques geschrieben. Jacques ist auch, oder ich sag mal, der Customer Support fällt auch unter anderem unter deinen Bereich.
Genau, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Tagesgeschäft, was wir alles machen. Also Kunde meldet sich bei uns an, Onboarding. Da müssen wir dann einfach nochmal auf den Kunden zugehen, regulatorische Fragen teilweise fragen. Wir versuchen natürlich alles so automatisiert wie möglich zu machen, aber bei manchen Themen kommen wir nicht drum rum, dann einfach nochmal wirklich manuell nachzufassen. Dann meldet sich der Kunde an, er zahlt ein. Auch da gibt es dann wieder Geldwäscheverordnungen und Einzahlungsregularien, wo wir dann teilweise nochmal Kontakt zum Kunden haben. Dann platziert der Kunde seine erste Order. Auch da, je nachdem, von Produkt zu Produkt unterschiedlich, müssen wir dann die Orders beispielsweise bei dem Private Equity Fonds zusammensammeln, eine Blockorder erstellen und dann im Gegenzug dann am Ende die Stücke, wenn wir den Net Asset Value haben, dann einbuchen. Dann die wiederkehrenden Couponzahlungen, da fassen wir natürlich auch nach und versuchen dann bestmöglich unserem Kunden auf unserer Plattform zurecht oder ihm dabei zu helfen, dass er sich zurechtfindet, die Produkte zu erklären. Und es kommt selten vor, aber dann bei der Kontoschließung helfen natürlich dann dem Kunden dann auch nochmal.
Also grundsätzlich, wenn man es zusammenfasst, machst deinen Job, dass sich der Kunde bei uns auf der Plattform mit jeglichen Prozessen wohlfühlt.
Genau. Und der Operations-Bereich ist quasi, würde ich mal sagen, die Schnittstelle aus allen anderen Bereichen. Also wenn wir irgendwas optimieren wollen, dann spreche ich ganz eng mit unserem CPO Amel. Ich bin ganz eng im Kontakt mit dir, wenn es irgendwelche neuen Marketingaktionen gibt und wir unsere Kunden ansprechen müssen. Ich bin aber auch ganz, ganz eng im Austausch mit Robin und dem Investment-Team. Wenn wir neue Produkte bekommen, werde ich die auf die Plattform setzen. Und genau, somit haben wir halt wirklich auch mit Legal und mit Finance mit allen Bereichen zu tun und alles läuft dann zu uns und die Informationen der Kunden quasi zu mir und dann wieder zu euch.
Ja, das ist aber ein gutes Stichwort, was du gerade genannt hast, weil das ist auch so ein bisschen das, was auch auch oft Fragen sind, die uns erreichen. Wie sieht das eigentlich aus oder wie kann man sich das vorstellen, wenn wir ein neues Produkt auf die Plattform bringen?
Also erstmal muss man sagen, dass wir jetzt gerade das Glück haben, dass wir schon so einen Bekanntheitsgrad haben, unter anderem auch durch solche tollen Auszeichnungen, wie wir sie gerade bekommen haben, dass wir halt schon einen Bekanntheitsgrad jetzt in der Szene haben und Asset Manager auf uns zukommen und uns ihre Produkte anbieten. So, dann landen diese Produkte erstmal in der Kuration und in dem Auswahlprozess im Investment-Team von Robin und seinen Kollegen. Und wenn das Team sich dann dafür entschieden hat, dann ein gewisses Produkt auszuwählen, dann kommen wir in die Onboarding-Phase des Asset Managers.
Ja.
Das sind meistens große Banken. Also wir haben jetzt die meisten Produkte haben wir mit der UBS beispielsweise. Wir haben auch andere Asset Manager noch auf der Plattform, wie UniCredit und Vontobel und so weiter. Genau.
Ja.
Genau, große deutsche, große, nicht deutsche, internationale Banken. Und die haben natürlich relativ harte und strikte Compliance-Richtlinien. Das heißt, wir kriegen dann von denen einen Anforderungskatalog mit Dokumenten, die wir einreichen müssen. Und das ist halt tatsächlich der langwierigste und aufwendigste Prozess an dem Onboarding beziehungsweise an der Möglichkeit, ein Produkt auf unsere App zu bringen.
Also sehr, sehr viel Compliance, was einfach Zeit frisst in dem ganzen Prozess.
Genau, also im besten Fall schaffen wir das in einem Monat. Im schlimmsten Fall hat man jetzt gerade ein Onboarding, da hat es knapp ein halbes Jahr gedauert, weil wir halt immer wieder rechtliche Dokumente hin und her schieben müssen, mit unseren Anwälten sprechen müssen und genau. Aber wenn wir dann irgendwann mal aufgesetzt sind bei diesem Asset Manager, können wir relativ einfach deren Produkte dann auf unsere Plattform bringen. Wir haben ein sehr modulares System gebaut, wo wir innerhalb von 1 bis 2 Wochen wirklich dann die Produkte auf unsere App bringen können. Da haben wir Gebrauch von oder nutzen wir vor allem viele KI-Programme, um dann unsere Bilder zu erstellen, um die ganzen Daten aus den Dokumenten rauszuziehen und in unsere App quasi zu bringen und das Ganze halt möglichst automatisiert und unkompliziert dann zu schaffen.
Ja.
Genau, wie gesagt, relativ modular. Innerhalb von einem Tag, würde ich mal sagen, haben wir es auf der Plattform. Dann müssen wir es testen. Wir müssen dann setzen uns nochmal mit allen Stakeholdern an den Tisch, setzen die Order Chain auf, testen das, also kaufen es physisch einmal. Und wenn das dann funktioniert und alles reibungslos läuft, können wir das Produkt live setzen. Also das ist wirklich verglichen mit dem, wie es früher war, Private Equity zu kaufen, dass man da ewig viele Dokumente ausdrucken musste und das zurückgeschicken musste und so weiter. Es ist wirklich sehr innovativ und da sind wir sehr stolz drauf, dass es wirklich so schnell, modular und reibungslos funktioniert.
Ja, ist ein super spannender Einblick. Du hast es gerade gesagt, wie lange dauert das? Das ist natürlich auch gar nicht immer so einfach zu beantworten. Wenn du sagst, es kann manchmal einen Monat dauern, manchmal ein halbes Jahr, ist man natürlich auch immer, ich sag mal, flexibel sein und auf die jeweiligen Anforderungen dort der Asset Manager reagiert.
Genau, aber das ist natürlich auch immer nochmal ein guter Punkt. Abhängig von dem Asset Manager. Also wir hatten jetzt gerade ein Onboarding mit einem Asset Manager, der unbedingt seine Produkte über unsere Plattform vertreiben wollte. Und da ging das dann halt auch wirklich innerhalb von einem Monat.
Gut, natürlich immer, du hast es gesagt, haben wir natürlich geprüft, ob die Produkte gut sind. Da hat es tatsächlich dann so auf beiden Seiten so gut gepasst.
Klar.
Dass wir gesagt haben, es ist ein geiles Produkt, was wir auf die Plattform bringen können. Und der Asset Manager war dahingehend auch pushy und war auch sehr viel Support da. Auch einfach, muss man auch einmal sagen, auch da helfen auch oft persönliche Beziehungen, die zum Beispiel Robin dann auch ins Team hat bei dem Asset Manager, damit es einfach schnell funktioniert. Jacques, das hat mich gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast heute, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Ich meine, vermutlich der ein oder andere wird oder hatte schon mit dir Kontakt oder wird auch in Zukunft mit dir Kontakt haben. Aber das hat auf jeden Fall mal geholfen, dieser Einblick. Da möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute hier warst.
Vielen Dank. Es war mir eine Ehre, hier zu sein. Und ich freue mich, mit den Zuhörern weiterhin im Kontakt zu sein.
Falls ihr Fragen zu Now, zu den Produkten oder zu Jacques Werdegang bei der Sparkasse in Österreich habt, könnt ihr uns immer eine Nachricht schreiben an hello@investnow.com oder über Instagram oder über LinkedIn. In diesem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Freitag und eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.